Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei der neuen Folge Maschinensprache. Bei uns im Podcast geht es um Digitalisierung im Maschinenbau, bei Komponentenherstellern und allgemein in der fertigenden Industrie. Und wir sprechen hier ja oft und gerne davon, dass man Produktangebote digital verbessern und erweitern kann, Unternehmensorganisationen dafür verändert oder sogar Geschäftsmodelle umbaut. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass in diesen Gesprächen oftmals die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen von Digitalisierungsmaßnahmen ein bisschen zu kurz kommt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich selber schon so viel drüber nachdenke und das so tagtäglich wälze, dass ich einfach gar nicht mehr sehe, wie man nicht sofort dann den Nutzen sieht, wenn man über solche Dinge spricht. Und dann ich mich selbst wiederum ein klein wenig wundere, wenn andere Leute, die in der Reise noch nicht ganz so weit sind, die eigentlich ja verdammt gute Frage stellen, warum soll ich das jetzt eigentlich machen? Was ist da für mich drin? Und der Frage wollen wir heute mal etwas besser auf den Grund gehen und hier über die Wertebestimmung von Digitalisierung für Unternehmen und auch über das Heben dieser Werte sprechen. Und da freue ich mich sehr, heute mit Nora Legitimo die ideale Gesprächspartnerin am Mikrofon zu haben. Sie begleitet seit vielen Jahren Digitalisierungsprojekte, normalerweise im Auftrag der Unternehmensführung und dann immer mit einem ganz starken Fokus auf genau diese beiden Themen. Erstens Business Values zu erfassen und zweitens dann auch zu heben. In den Vorgesprächen habe ich schon gemerkt, dass ihr besonders am Herzen liegt. Anwender und Kunden müssen begeistert werden, weil neue Ansätze und Lösungen ansonsten nicht nachhaltig umgesetzt werden. Ja, in diesem Sinne ist sie zurzeit als Mitglied der Geschäftsführung von Marantec aktiv. Dort verantwortlich für Corporate Transformation und Digitalization. Dazu hören wir gleich bestimmt noch ein paar einleitende Worte von ihr. Und jetzt komme ich endlich zum Punkt und sage, hallo Nora, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass du zu Gast hier im Podcast bist bei uns.
Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr.
Nora, jetzt müssen wir das Versprechen kurz einlösen. Marantec Marienfeld GmbH und Co. KG. Was ist das für ein Unternehmen? Was macht ihr hier?
Ja, da gibt's eine Eselsbrücke. Marienfelder Antriebstechnik, Marantec. Wir stellen Antriebe her, und zwar für Garagentorantriebe, Industrietorantriebe und andere ähnliche Dinge, wie Zugangssysteme, Schranken etc. Und letztlich geht es also darum, Elektronik und Mechanik so miteinander zu kombinieren, dass hinterher Tore und Türen auf und zugehen. Und das machen wir schon seit Ende der 50er Jahre, aber seit 1989 gibt es die Firma Marantec.
Hier sehr ländlich gelegen, ne? Ich bin eben fast ein bisschen spät gekommen, weil ich hinterm Trecker hergefahren bin.
Ja, das ist richtig. So als Ortsteil von Hasewinkel sind wir zumindest auch nicht am öffentlichen Nahverkehr angeschlossen.
Okay, aber dafür habe ich sofort einen Parkplatz gefunden, das ist auch gut. Ja, genau, also schon relativ lange dabei in der Branche. Wie groß seid ihr?
International knapp 600 Mitarbeitende und haben hier in Marienfeld so unseren Hauptstandort, fertigen aber auch in Lechten, haben da ebenfalls einen sehr großen Fertigungsstandort, Montagestandort für Industrietorantriebe und sind aber auch in Ungarn unterwegs, haben noch Werke in Finnland, Südafrika, in England. Also ja, aber unsere Produkte gibt's weltweit.
Südafrika? Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Schön, okay. Und wie hat es dich hierhin verschlagen? Auf welchem Wege bist du bei Marantec gelandet? Also ich will nicht uncharmant sein, aber so ein paar Jahre hast du schon auf dem Tacho. Wir haben ja schon eine Menge auch Projekte besprochen, die du so gestemmt hast. Und bei Marantec bist du noch gar nicht so lange jetzt, ne?
Das stimmt. Ich bin hier im Januar eingestiegen. Und mich hat der familiengeführte Mittelstand hierher gebracht. Du sagtest es schon, ich habe so meine Expertise in dem ganzen Thema Unternehmenstransformation und bin da vor 4 Jahren aus der Konzernwelt gewechselt in den familiengeführten Mittelstand in Baden-Baden. Und in dem Kontext von Unternehmen, die wissen, sie sind auf dem Weg der Transformation, ganz unterschiedliche Beweggründe, gibt es verschiedene Netzwerke, in denen Marantec und auch die Firma Schöck gemeinsam aktiv waren. Und da habe ich damals schon die Kerstin Hochmüller und den Andreas Schiemann und damit Marantec kennengelernt. Und waren da einfach sehr aktiv im Austausch, wie Transformation gelingen kann, wie unterschiedliche Unternehmen da aber drauf gucken, an welcher Stelle im Unternehmen die ja forciert wird. Und so kamen wir zu dem Kontakt und ich freue mich jetzt seit Januar auch dann Teil der Geschäftsführung zu sein und diese Veränderung dann auch methodisch mit zu begleiten.
Und was ist jetzt besser, im Konzern arbeiten oder im Mittelstand?
Beides ist großartig und das macht genau die Vielfalt aus. Ich bin sehr froh, in großen Unternehmen gut ausgebildet worden zu sein. Und auch den Fokus darauf zu haben, was ist, wenn man etwas sehr detailliert tun muss, weil vielleicht rechts und links schon wieder andere Teams sind, die im gleichen Detail den nächsten kleinen Abschnitt eines Prozesses bearbeiten. Das ist natürlich im Mittelstand ganz anders. Man hat ein viel breiteres Verantwortungsspektrum. Und dann muss man auch mal große, tolle Theorien ein bisschen abspecken und sich überlegen, was es denn bringt. Und das ist ja der rote Faden heute auch in unserem Gespräch. Deswegen der Mix aus beiden Welten, den finde ich sehr gut. Aber für mich persönlich ist die Wirksamkeit in einem kleinen Unternehmen motiviert mich deutlich stärker als die großen Namen der großen Konzerne. Aber das ist auch ein bisschen ein Lebenslearning.
Deine Aufgabe hier bei Marantec, ist die eher so nach innen gerichtet, was die Digitalisierung angeht oder mehr in Richtung des Marktes? Kann man das so klar sagen oder ist das erstmal so der ganze große Mund- und Brummenstrauß? Oder ist sogar die Fokussierung auf Digitalisierung bei der Frage schon falsch und es geht allgemein um?
Genau, also deswegen kombinieren wir das beides, nämlich sozusagen die Unternehmenstransformation und die Digitalisierung. Ich starte mal mit dem offensichtlichen, dem digitalen Part, dass es gibt ja fast nichts mehr ohne. Also egal, was man in einem Unternehmen, egal welcher Größe anfasst, plötzlich schiebt sich immer irgendetwas mit Software, mit einem Tool, mit einem Prozess, der automatisiert werden will, mit dazwischen. Und ganz viele dieser Gedanken haben aber eigentlich einen größeren Sinn, nämlich, dass man in dem Unternehmen möchte, dass Teams besser zusammenarbeiten oder dass der Kunde besser bedient wird, dass man schneller ist zu dem, was man da tut, dass man viele neue Themen hat oder ein neues Geschäftsmodell. Und immer überall, egal wenn man unternehmerisch darauf guckt, auf einmal schleicht sich das Thema IT, digital, digitale Transformation immer wieder mit ein. Und wir sagen eben, es ist ein unternehmerisches Thema und es muss begleitet werden durch Digitales, aber nicht umgekehrt. Es ist nicht eine IT-Organisation, die versucht, ein Unternehmen zu transformieren. Das ist meist ein schmerzhafter Weg und deswegen sortieren wir für uns das so rum.
Ja, und man digitalisiert ja hoffentlich auch nicht nur um des Digitalisierens willen im Idealfall, ne, sondern das ist jetzt ja auch die Überleitung dann vielleicht zu unserem Hauptthema hier, dem Wert, sondern weil man irgendwie Geschäftswert, Business Value auch erzeugen will am Ende des Tages durch das, was man tut.
Ich hoffe, dass das kein idealistischer Gedanke ist, den du da hast, denn ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Aktivitäten auch noch aus einem sehr großen digitalen Spieltrieb heraus erfolgen und man sich sehr wenig fragt, was nutzt es oder wann ist es fertig oder wie bewerten wir das, was wir da jetzt gemacht haben. Aber ja, absolut. Eigentlich sollte man erst sich überlegen, welchen Wert möchte ich stiften und was sind dann die geeigneten Maßnahmen, um das einzugehen. Aber gerade wenn bei sehr modernen Themen ist es immer wieder gerne so, dass man sagt, erstmal ausprobieren, was auch stimmt, lernen und daran irgendwie schlauer werden und dann überlegen, was bringt es uns. Aber je nachdem Geldbeutel, je nach Wirtschaftskrise, je nach Phase, in der man als Unternehmen auch so steht, in seinem Reifegrad, kann man so eine digitale Begeisterung auch sehr schnell wieder verlieren, wenn irgendwie ein kalter Wind bläst. Und das ist eben total heikel, weil man muss es immer mitdenken. Und nur weil man vielleicht in einem liebgewonnenen Projekt nicht erfolgreich ist, dann alles in Frage zu stellen, das ist eben heikel. Und das finde ich eben, wie unterscheidet man das eine vom anderen? Das ist ja eigentlich dann die Kunst, zu überlegen, welche Projekte möchte ich im Unternehmen eigentlich fortführen, welche, wo brauche ich Partner, wo will ich das Know-how selber aufbauen, also wo man dann so die verschiedenen Aktivitäten und Maßnahmen orchestrieren muss.
Vielleicht bin ich da natürlich als Dienstleister, der immer den Mittelstand anspricht und versucht da zu verkaufen. Also ich weiß, was du meinst mit dem Spielfeld und so. Das sieht man natürlich auch. Aber spätestens, wenn wir Angebote schreiben, wo Summen drunter stehen, kommen wir üblicherweise sehr schnell an die Stelle, wo gefragt wird, okay, was ist denn da der Return of Invest? Wenn echtes Geld fließen soll, dann merkt man schon dann auch so die Zurückhaltung und die Frage. Dann schaut man da meistens gemeinsam drauf und dann gibt es ja so verschiedene Dimensionen, in denen man schauen kann. rein betriebswirtschaftlich? Also Fragen, kann ich Kosten senken damit, die Umsätze erhöhen? Kann ich irgendwie die Marge verbessern? Strategisch ist es natürlich oft auch ein Thema. Ich sehe dann solche Fragen wie, ja, wie bringt uns das jetzt weiter mit der Reichweite, mit Märkten, die wir erschließen können oder Wettbewerbsvorteile, die wir mitbekommen? Siehst du da noch andere Dimensionen? Könntest du das ergänzen? Also meist wird betriebswirtschaftlich geschaut. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil das oft eher so, ja, ich sag mal, etwas kurzfristig angelegte Kennzahlen sind und man sich nicht so wirklich fragt, wie passt das jetzt in eine strategische, langfristige Entwicklung, sondern mehr, wie schaffe ich es jetzt in den nächsten 12 Monaten, meine Kosten um X zu senken?
Ja, ich will aber mal eine Lanze für diese unternehmerische Frage brechen, weil es letztlich geht es immer genau darum. Wir sind Unternehmer, wir sind keine Forschungseinrichtungen, wir sind keine Lehranstalten. Und deswegen ist die Frage nach dem, was bringt's mir Umsatz, bringt's mir Effizienz, eigentlich läuft's immer darauf hinaus. Und wenn du ein Projekt startest, wo du dir das nicht mal vorher überlegt hast, dann holt dich oft dieser Boomerang ein. Und ich finde auch immer schwierig zu sagen, es sind strategische Vorhaben. Das ist die Mega-Ausrede für alles Mögliche, wenn man nämlich die anderen beiden Fragen nicht beantworten kann. Man kann sehr ehrlich sagen, wir wissen noch nicht genau, wie viel es uns bringen wird. Oder wir sind hinten dran, wir haben 5 Jahre das Thema nicht angefasst, wir müssen jetzt aufholen. Und dann macht man keinen Riesensprung mehr. Man muss vielleicht auch einfach dem Wettbewerber auf den Fersen bleiben und ist ein bisschen selbst beleidigt, dass man es nicht früher gemerkt hat. Aber eigentlich sind alle anderen Dinge in einem als Unternehmen dann eine Ausrede oder so ein bisschen eine Nebelbombe oder Kerze, um zu gucken, kriege ich das Projekt durch. Deswegen, ich würde schon auch immer jedem Projektleiter, sei er erfahren oder vielleicht auch noch neu in ihrer Rolle, immer fragen, welchen Auftrag glaubst du von uns bekommen zu haben? Was willst du mit diesem Projekt eigentlich erreichen? Und wenn dann jemand sagt, das ist eine neue, tolle Technologie, die wollen wir jetzt mal einsetzen, dann weiß ich als Steuerungsgremium, als Sponsorin dieses Projekts gleich, oh weia, da müssen wir wirklich gut aufpassen. Es hat eine große Tendenz, in die falsche Richtung abzubiegen.
Aber was machst du jetzt mit so relativ weichen Dingen wie, oder sagen wir einfach mal, also wir sind 5 Jahre hinten dran. Der Wettbewerb ist weiter. Der hat da schon was, das haben wir noch nicht. Jetzt sehen wir hier ein bisschen altmodisch aus und wir haben Sorge, dass uns das in nächster Zeit halt einfach es schwerer macht, unser eigentliches Kernleistungsangebot, beispielsweise ne, Maschinen, die ich herstelle, zu verkaufen. Es ist ja schwer in Euro umrechenbar, ne? Also ich kann natürlich irgendwelche Annahmen treffen, Modellrechnungen machen, ich kann aber nicht wirklich plausibel herleiten, weiß ich nicht, wenn ich jetzt diesen neuen digitalen Kontaktweg habe oder dieses digitale Tool noch drauflege, dann werde ich so und so viel Prozent öfter die Anlage verkaufen. Wie geht man mit diesem Unsicherheitsfaktor um? An der Frage stehen wir ganz oft so. Also strategisch, wir wollen konkurrenzfähig bleiben, wir müssen aufholen. Alles gut. Aber wie? Und wie viel ist es mir wert, das jetzt zu machen?
Ja, da muss ich sagen, du hast das im Intro auch schon gesagt, ich bin ein ganz schwerer Verfechter von diesem Gedanken der Customer Experience. Und der Customer, also wer ist denn diese Kundenerlebnis? Ich mag einfach dieses englische Wort, weil da diese zwei Bedeutungen mitschwingen. Nämlich, ich habe eine Erfahrung gemacht und dann frage ich mich, war die so gut, dass ich sie wiederholen möchte? Also, dass ich dieses Erlebnis noch ein nächstes Mal haben möchte. Und das ist für mich der Ausgangspunkt all dieser Vorhaben letztlich. Und das wird intern wenig betrachtet. Da denkt man ganz oft wirklich an den Kunden draußen. Das müssen wir viel öfter vor den Projekten machen. Wir überlegen uns, was bringt es oder wie ist der Return on Investment, wenn wir eben ein Angebot vorliegen haben und uns überlegen müssen, wie holen wir das denn wieder rein? Mist, das ist gar nicht so leicht zu berechnen, was das bedeutet. Aber andersrum, diejenigen zu fragen, bleiben wir mal beim Kunden, das ist für viele nachvollziehbarer als intern für Kollegen eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen, den Kunden zu fragen, was er wirklich braucht und auch nicht ihn zu fragen im Sinne von er wünscht, sondern auch nach bestimmten Methoden vorzugehen, also ein gutes digitales Design zu machen und herauszufinden, was braucht er wirklich. Und dann ehrlich zu sein. Also dein Beispiel genommen, man ist 5 Jahre hinterm Markt. Was passiert oft? Man hat so ein Gefühl von, und jetzt hauen wir den dicken Klopper raus, weil die zuerst auf dem Markt waren, die haben jetzt schon so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt müssen wir hier was richtig machen, worüber die Welt redet.
Und da schiebe ich mal gerade ein, um das zu stützen. Und dann fragt man zum Beispiel Smart Square, was kostet so ein dicker Klopper bei euch? Und dann sagen wir, ziemlich große Zahlen, und dann haben wir auch noch relativ lange Umsetzungszeiten, in denen unglaublich viel Unsicherheit drin ist und auch noch Zuarbeit benötigt wird, ja auch von den Kollegen, die da sind. Und dann sieht das ganze Ding aus wie ein riesiger Berg, den man so als Ganzes gar nicht in einem Schwung nehmen kann.
Und das weiß ja eigentlich jeder Unternehmer, ne? Ja. Und das ist ja das total Verrückte, dass man von jemandem, der die Firma nicht kennt, Sicherheit verlangt in einem Vorhaben, das man selber noch gar nicht genau beschreiben kann. Und verblüffenderweise passiert es immer wieder. Also wie wird man denn jetzt schlauer, ja, aus dem Ganzen? Und dann sage ich, man wird schlauer, indem man besseres Design macht vorher, bevor man in die Umsetzung geht. Auch durch Unterstützung von technischen Experten, aber mit dem Fokus auf, wie begeistern wir eigentlich? Was ist denn das Tolle an der Lösung? Wir glauben ganz oft, dass die Lösung mehr braucht, also der dicke Klopper. Dass der, wenn der Wettbewerb 5 tolle Funktionalitäten hat, wir mit 10 aufwarten müssen. Das Verrückte ist, vielleicht wäre man mit 3 erfolgreicher gewesen als der Wettbewerb, weil die Menschen sich nach Vereinfachung sehen, nach ganz leichten Strukturen, nach viel Klarheit, nach Zeitersparnis. Also wirklich zu verstehen, wie macht man denn seinen Kunden glücklich? Was braucht der? Braucht der technische Finesse? Braucht er die wirklich? Möchte er nicht lieber, sind wir vielleicht sogar eine Commodity? Also wir bieten ihm was an, was er eigentlich eh per se lästig findet. Dann, wie mache ich es ihm dann so angenehm wie möglich, damit umzugehen? Und diesen Gedanken vielmehr in den Vordergrund zu stellen und nicht, was wir uns Tolles ausgedacht haben. Jetzt, du sprichst von Maschinenbau, wir sind auch in den ganzen herstellenden Prozessen. Man liebt es ja auch. Man ist Erfinder, man ist Tüftler, man hat eine Idee und dann muss man die halt irgendwie unter die Leute bringen. Das ist Unfug. Also das, was mal ursprünglich erfunden wurde, ist ja meist deswegen so genial, weil es ein richtig echtes Problem gelöst hat. Und wir müssen uns jetzt auch, und das ist eben inzwischen viel schwieriger und im digitalen Kontext auch so eine Übermacht, so einen Süßigkeitenladen, dass man eigentlich viel zu oft nach den Dingen greift, von denen man sagt, oh, ist aber aufregend. Aber die Frage ist, was brauchen wir wirklich? Und deswegen bin ich Verfechter davon, wir brauchen ein besseres Design, wir brauchen in den Unternehmens, in den Leitungsfunktionen ein besseres Verständnis dafür, was wollen wir eigentlich damit erreichen, ehrlich. Nicht aus eigenem inneren Antrieb, sondern für diejenigen, die wir da mit eigentlich adressieren wollen. Und das sind ja nicht wir.
Das heißt, du plädierst dafür, dass man nicht versucht, von innen heraus festzustellen, was ist dann der Wert und wie übersetzt er sich in Euro, ja. Sondern sozusagen über den Marktwert ganz am Ende zu kommen, sage ich jetzt mal, der Wertschöpfungskette, ne? Weil am Ende ist es ja der Kunde, der das irgendwie einsetzen soll, der dann die Rechnung bezahlt.
Und ich mache mal ein paar Beispiele, damit es vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen griffiger ist. Wann hat man sich das letzte Mal mit Kunden getroffen und mit denen darüber gesprochen, wie sie eigentlich unsere Preise finden? Das kommt ganz vielen ganz gruselig vor. Aber angenommen, man bringt ein neues Produkt in den Markt und man möchte tausende Kunden damit adressieren. Wieso nimmt man sich nicht diejenigen Kunden, die einem nahestehen, die verstehen, welche Wertschöpfung man im Unternehmen schaffen kann, und spricht mal mit denen darüber, wie sie diesen Wert, dieses neue Produkt oder Service empfinden? Man muss ja nicht mit Zehntausenden darüber diskutieren und damit alles transparent machen, aber es ist eine irrsinnige Wertschätzung denjenigen gegenüber, mit denen man lange Beziehungen pflegt, und man kriegt nie wieder so ehrliches Feedback. Und das zum Beispiel der vertrieblichen Sicht im eigenen Haus gegenüberzustellen, gibt so spannende Fragestellungen und so ehrliche Sicht. Wann hat man das letzte Mal mit einem Kunden wirklich einen Innovationsworkshop gemacht? Nicht ein Produkt vorgestellt, das man schon hat und eigentlich schon versucht, es den ersten an die Backe zu quatschen, sondern richtig ehrlich zu sagen, wo schmerzt es euch? Wo ist euer Alltag lästig? Wie macht ihr eigentlich eure Kunden glücklich? Und was können wir dazu beitragen? Und das ist einfach eine gewisse Haltung oder eine Offenheit und einen Mut, den es dazu braucht. Und es ist so viel leichter, einen Projektantrag durchzulesen und zu sagen, ja, wir erwarten 1,5 FTE Einsparungen in 2 Jahren.
Ja, das ist so der Wunsch, ne? Danach werden wir letztendlich gefragt, ne? Also das so, wenn ich jetzt mal auf den Bereich After Sales schaue, wo wir viele Softwarelösungen machen, egal wie du einsteigst am Anfang, was eigentlich so die ursprünglichen Treiber sind, sowas wie eine Kundenkommunikationsplattform einzuführen, nach sehr kurzer Zeit redest du genau darüber, ne? Was sind die internen Prozesse, wie werden sie gestrafft? Wie viele FTE pro Monat sparst du ein an irgendwie Ticketsuche und Kommunikation am Ende des Tages? Und es ist unglaublich schwer, das, was du gerade beschrieben hast, in die Praxis umzusetzen. Also aus der reinen Softwareentwicklungs- und Software-Design-Sicht versuchen wir das ja ganz oft, dass wir sagen, wir möchten gerne eure 2, 3 Schlüsselkunden, Key-User, Hauptpersonas, wie immer man die nennt, da würden wir gerne mal zusammensitzen und einfach, bevor wir richtig viel Geld ausgeben und programmieren, mal Entwürfe besprechen, ne, und mal fragen, wie sieht denn der Tag wirklich aus? Was ist denn der Job, den du zu erledigen hast und so weiter? Jetzt will ich vielen Kunden da draußen nicht Feigheit unterstellen, weil du eben gesagt hast, Mut wird gebraucht. Aber ja, letztendlich fehlt dann doch die Entschlossenheit, nennen wir es mal so, das tatsächlich zu tun und rauszugehen. Und da gibt es auch Kräfte und Sichten in einem Unternehmen, die so ein bisschen dagegen halten auch, ne? Also mein persönliches Gefühl ist, Geschäftsführung, die echte Unternehmersicht auf das Thema, die ist eher bereit, das zu tun. Im Vertrieb, Marketing und auch in IT-Truppen hat man eher Bedenken, mit den Menschen da draußen zu reden. Im Vertrieb sogar auch, was mich immer wieder extrem verwundert.
Ja, und gerade also was den Vertrieb angeht, finde ich das eben wahnsinnig spannend, weil wir glauben ganz oft als im Unternehmen befindliche, der weiß ja, wie der Kunde denkt.
Der weiß das viel besser als alle
ja,
anderen.
Ja, und das Verrückte ist, der Job dieser Person ist, Vertrieb zu machen. Also etwas zu verkaufen, was wir schon haben. Ja? Und jetzt überlegen wir mal kurz, vor welcher Herausforderung wir stehen. Wir wollen ein Produkt bauen, das wir noch nicht haben. Also der Vertrieb per se hat immer die Aufgabe, das heutige Portfolio zu positionieren. Er hat einen ganz, ganz anderen Job. Auch einen ganz anderen Job als der Kunde. Denn er ist Verkäufer. Wahrscheinlich hat auch der Kunde wiederum Verkäufer. Aber man spricht ja mit ganz anderen Berufsgruppen, die mit unserer Software zum Beispiel dann umgehen müssten. Und ausgerechnet den Vertrieb als Übersetzer nach innen zu nutzen, halte ich in ganz vielen Softwareprojekten für absolut fahrlässig. Aber er ist oft extrovertiert, er hat viele Geschichten, weil er viele Personen besucht hat. Und dann, und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen, warum ich so auf Mut setze. Es ist feige, immer wieder die gleichen zu fragen. Es ist feige zu sagen, das ist aber ein guter Projektleiter, der kriegt das jetzt hin. Nachdem 7 Projekte gegen die Wand gefahren sind, nicht in Budget waren, nicht das Ergebnis gebracht haben. Wir müssen aus der Methode ausbrechen, wenn wir es doch immer wieder gleich machen. Das ist so eine Binsenweisheit, so ein Kalenderspruch, dann kommt halt das Gleiche raus. Heißt also, oh, das funktioniert gar nicht, dass wir uns das intern überlegt haben. Wir müssen mal anders machen. Wir müssen es ja nicht gleich mit unseren Kronjuwelen machen. Wir müssen es ja nicht gleich mit dem heikelsten Projekt des Hauses machen. Aber üben und da eine gewisse Muskulatur aufzubauen und zu merken, Mensch, so kann man eigentlich solche Themen auch angehen. Wenn mir jetzt ein vertrauter Dienstleister doch empfiehlt, lass uns das bitte erstmal ausprobieren. Lass mal so einen Workshop machen oder lass mal mit deinen entweder idealtypischen Kunden, die wir uns ausdenken, oder mit echten Kunden darüber sprechen. Das braucht eben Mut. Und dann bricht man aus solchen Routinen mal aus. Und jetzt switche ich mal aus dem Digitalen in die Unternehmenstransformation. Genau das ist das Schwierige. Verhaltensweisen zu ändern. Und die sind eben eingeschwungen. Gerade Vertrieb, gerade IT-Organisationen haben sehr klare Prozesse. Und jetzt möchte man es anders machen. Das ist echt eine Challenge, auch für die beteiligten Personen.
Und das ist ja die Stelle, wo ich dann, wenn wir dann in einem Kundenverhältnis dort ankommen, immer wieder sage, und das muss ja auch so sein. Weil von der IT wird ja auch verlangt, es muss laufen, jeden Tag, immer wieder, zuverlässig. Die müssen halt wie ein Uhrwerk ticken und sie brauchen ihre Standard Operating Procedures, die sie durchziehen und so weiter, ne? Nirgendwo in irgendeiner Stellenbeschreibung steht, du musst hier Produkte erfinden, du musst irgendwas Vermarktbares konstruieren und das auch noch verproben und kreativ sein und mutig und so weiter, sondern eigentlich ist das Gegenteil gefragt. Du musst für Stabilität und Sicherheit sorgen hier. Aber auf einmal sitzen dann die gleichen Menschen, die diesen Auftrag eigentlich haben und so sozialisiert sind und dafür bezahlt werden, die sitzen in irgendeinem Product Definition Workshop und sollen aus dem Hut zaubern, wie jetzt die neue Softwareplattform aussehen soll.
Ja, da beißen sich natürlich dann Sachen, ne? Wenn man dann sagt, oh ja, lass dem mal eine andere Rolle geben und der heißt jetzt Product Owner, dann macht das aus jemandem, der vielleicht den Betrieb von bestehenden Applikationen managt und Ruhe drin hat und eine Effizienz auch in der IT-Steuerung fokussiert hat und das immer jahrelang als Ziel hatte, mache ich aus dem nicht einen kreativen Problemlöser. Der wird nicht über Nacht wissen, wie Innovation gemanagt werden kann. Das ist auch viel, hat mit Charakteren zu tun, mit Interessen, mit Befähigung. Ja. Und das ist natürlich ein großer Irrtum und das ist auch so schmerzhaft dann zu sehen, dass viele, gerade auch kleinere und mittlere Unternehmen, diesen Weg gehen. Sie wollen digital werden, sie wollen sich transformieren und dann lassen sie sich erstmal den ganzen Methodenkoffer aufquatschen, ohne dass irgendwas hinterher rauskommt. Und dann dann geht diese digitale Begeisterung eben wieder flöten, wenn man sagt, was ein Quatsch. Wir haben sich daran reich gestoßen und geändert hat sich gar nichts. Deswegen, es braucht einen Kompetenzaufbau, auch auf Top-Management-Ebene in einem gewissen Rahmen. Also wir kennen sehr gut die physische Welt, gerade im Maschinenbau, im fertigenden Branchen. Aber wie funktioniert denn die digitale Welt? Was sind denn da die Erfolgskriterien, wie eine Erfindung nicht zum Ladenhüter wird, sondern zum Erfolg führt? Und dann muss man auch wieder bei sich selber erstmal vor der Haustür anfangen und fragen, ja, wie veränderungsaffin bin ich denn in meinem Geschäftsführungsbüro, in meiner Vorstandsetage? Und traue ich mich überhaupt zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, ich muss es jetzt erstmal lernen. Weil wenn ich entscheiden soll, dass wir in diesem Unternehmen Dinge anders machen, ist es sehr schwer zu entscheiden, wenn man völlig frei von Kompetenz dazu ist.
Willst du mir damit sagen, dass es nicht ganz einfach so ist, dass man sich ein, zwei Coaches besorgt und das richtige Buch liest und die richtige Methode einführt? Wir machen jetzt Scrum zum Beispiel, effektive Produktentwicklung mit Scrum. Und dann schickt man alle auf die Schule und hängt ein paar Poster auf und dann läuft das schon.
Ich finde das ein guter Anfang.
Aber
es läuft dann noch nicht. Und ich glaube, der geheime Feenstaub, den man eigentlich in diesem Moment braucht, das ist genau der zu reflektieren. Und das passiert zu wenig. Also so ganz basic Sachen wie Feedback-Prozesse. Ich kann so anfangen. Ich kann drei Leute da hinschicken. Wenn ich dann aber nicht mal kurz innehalte und überlege, ist das jetzt so, wie ich es mir vorgestellt habe? Ist das das Ziel, das ich erreichen wollte? Ich habe jetzt drei ausgebildete Menschen. Sind die jetzt irgendwie anders geworden über Nacht? Oder haben die einfach ein neues Werkzeug gelernt? Weil wenn ich vielleicht jetzt plötzlich innovativ denkende Menschen haben wollte, dann könnte ich an der Stelle jetzt merken, oh, bei zweien war die Wahl super, für einen funktioniert es vielleicht gar nicht so gut. Der ist mit dieser Unsicherheit, das ist nicht das Berufsfeld, in das er rein möchte. Dann kann ich jetzt was ändern. Wenn ich die alle drei jetzt mit großen neuen Projekten betraue, weil sie haben es jetzt ja gelernt, dann missachte ich völlig, dass es kein Erfahrungswissen gibt, sondern erstmal nur gelerntes Wissen. Und es gibt keinen Kontext, keinen Referenzrahmen. Okay, wie kann ich denn schaffen? Wieder, kurz innehalten, Feedback. Und diese Methoden innerhalb der ganzen agilen Welt finde ich großartig. Aber auch da wieder, die müssen in die Management-Etagen. Weil kurz mal reflektieren, Feedback, sein eigenes Verhalten anpassen, also auch zu überlegen, regiere ich da rein? Wie weit lasse ich denen ihre Entscheidung? Habe ich die überhaupt ordentlich mandatiert? Also wissen die, was sie tun dürfen und wo auch eine rote Linie ist? Wie gehe ich damit um, dass das Projekt unter Unsicherheit läuft? Ich aber ja ein Ergebnis will, zu einem Stichtag und einem bestimmten Budget. Dann erklärt mir der plötzlich so frisch methodengeschulte Mensch, ja, das geht ja nicht, wir sind ja agil. Und zack, flippt der Geschäftsführer aus. Und dann ist man schon wieder mittendrin in diesem Hamsterrad, weil man eigentlich das, was am allermeisten zum Lernen dazugehört, nämlich mal kurz überprüfen, ja, so wie früher die unangekündigte Hausaufgabentest, hat man eigentlich unternehmerisch das Gleiche. Man muss immer mal kurz wieder verorten, kann man es denn schon? Und braucht man vielleicht dazu Hilfe? Deswegen also Schulung, Scrum und so weiter, alles schön und gut. Aber ich finde, wir nehmen zu oft außer Acht, dass eben die Entscheider, die Entscheiderinnen noch gar nicht genug sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Genau. Also wir haben relativ häufig das Pattern gesehen, dass man in Unternehmen anfängt, einzelne Einheiten Projektteams oder meinetwegen auch Teams, die für bestimmte Produkte zuständig sind, agil zu machen. Ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, agil zu machen, aber die Strukturen außenherum nicht anpasst. Und dann stört wirklich alles drumherum, ne? Die Kommunikation mit den umgebenden anderen Teams, Organisationseinheiten kann einfach nicht richtig funktionieren. Da gibt es natürlich Störungen. Es geht mit der Finanzierung los. Es geht mit der Frage nach Zeitplänen und Umfängen und der größeren Planung. Also wirklich an allen Ecken und Enden zieht es. Und um nochmal auf das Thema mit dem Wert zurückzukommen, das ist dann auch unglaublich schwierig, weil man irgendwie gewöhnt ist, dann eventuell noch aus der, ich sag mal, klassischen alten Organisation, wie man bisher geführt hat, dass irgendwie im Vorfeld schon feststeht, naja, nach der Investition von x 100.000 Euro und so vielen Monaten erwarte ich den und den Outcome an Produkt und ich habe hier einen Businessplan, wie sich das rechnet. Wenn man das jetzt stört, weil man, während man es tut, beispielsweise durch einen Proof of Concept, Prototypen, Minimum Viable Product oder sowas in der Art rausfindet, das ist aber gar nicht das, was die Benutzer so haben wollen. Wir müssen jetzt hier so ein Pivot machen, so eine Abzweigung irgendwo einbauen. Dann bricht dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen und dann stehen die armen Leute, die agil arbeiten wollen, möchten, können. Die stehen dann halt da in einer Organisation, wo sie von allen Seiten Haue kriegen, ne, von den Kollegen, weil denen das nicht gefällt und von oben, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Dann wird so ein Ansatz auch ganz schnell einfach in Grund und Boden geritten.
Ja, ich muss auf der anderen Seite, also ich kann sehr gut nachvollziehen und habe auch das schon erlebt, was du gerade schilderst. Auf der anderen Seite, man muss durch diesen Schmerz durch. Es geht nicht ohne. Ich nehme das Beispiel mal auf. Man nimmt eine Einheit und die soll agil werden. Die denkt jetzt in sowas wie Product Ownern und schafft vielleicht Hierarchien ab, macht in Summe auch Entscheidungsfindung und so ganz anders. Und dann trifft sie in der gleichen Organisation auf ein vielleicht ganz nach Linien, Vorgaben, designtes Produktmanagement. Da gibt es eine Bereichsleitung, da gibt es Abteilungsleiter, da gibt es Teamleiter. Und der Product Owner, nach Sicht der zentralen Organisation, der ist ja nix. Was ist der denn? Der hat ja keinen Titel. Naja, er verantwortet ein Produkt, das ist ja keine Kleinigkeit.
Es ist sein Produkt. Genau. Ich reite da immer sehr gerne drauf.
Und es ist auch ganz teuer. Also digitale Produkte sind ja gerne auch mal teurer als die physischen, einfach weil wir sehr hohe Ausgaben auch extern dazu haben. Und das, so, und was muss man jetzt denn in der Führungsetage machen? Man muss A, dem Team, das in Veränderung ist, das diese agilen Rollen annimmt, sagen, ihr werdet überall anecken. Ihr werdet von anderen, die sagen, ich habe Schulterklappen, du hast keine, überstimmt werden. Es wird Eure Vorgesetzte wird gefragt, ob sie nicht die Entscheidung treffen kann, weil die anderen dürften das ja sicherlich gar nicht. Und man fühlt sich immer herabgewürdigt, man fühlt sich zurückgesetzt, man fühlt sich missverstanden, man hält auch die anderen für total veraltet und sich selbst für hypermodern, bis man irgendwann genervt davon ist. Und jetzt hast du gesagt, das ist natürlich total ermüdend und ich sage ja und trotzdem müssen wir da durch. Es ist utopisch, ein Unternehmen gleichzeitig und gemeinsam stärker agil aufzustellen. Also lernst du in dieser Phase auch, wer von deiner Belegschaft kann den Weg denn mitgehen? Und ich muss sagen, ich habe das als sehr wohltuend empfunden und dafür brauchst du natürlich eine sehr offene Führung, sehr auf Augenhöhe, viel Kommunikation, oft Feedbackzyklen, damit auch Mitarbeitende sagen können, du, mir ist das zu anstrengend, mir ist das zu viel Verantwortung. Ich möchte gerne stärker in Routinen arbeiten. Und man dann zum Beispiel sagt, okay, das ist dann aber auch ein ganz klassischer administrativer IT-Job. Es ist eben nicht Product Owner sein. Und andere wiederum aufblühen und sagen, ich wollte nie Hierarchie und Führungskraft und so, aber ich will mein Ding und das ist mein Produkt. Und genau diese Art von Enthusiasmus, aber auch fern von Hierarchie, dann zu etablieren. Und gleichzeitig lernt die Führungsetage dann, mit dieser Gleichzeitigkeit umzugehen. Man hat eine ganz klassische Aufbauorganisation und Hierarchien und man hat da irgendwelche Teams, die sich anders organisieren. Und es gibt auch Teams, da macht das keinen Sinn. Also ich brauche keine Buchhaltung, die sich agil in Sprints organisiert. Das ist dann irgendwie drüber. Auf der anderen Seite machen agile Ansätze und vor allem dieses auf Augenhöhe und dieses, wir wollen eigenverantwortliche Leute, wir wollen, dass die selbst organisiert sind. Und das sind alles Methoden, die man natürlich anhand von Digitalthemen super in ein Unternehmen bringen kann. Wohl wissend, dass das kein Frühlingsspaziergang ist. Und das braucht dann, und wofür gibt's die dann? Eben Guidance und Governance und ein Management-Team, das sagt, ja, wir gehen den Weg jetzt und wir wissen, der ist für uns eine Herausforderung. Aber wir begleiten die und immer, indem man wieder reflektiert, tut es halt auch nicht mehr so weh, weil man ja weiß, was kommt. Das ist halt auch eine anstrengende Etappe auf so einer Wanderung. Aber ich finde nicht, dass man sie umgehen kann. Man kann sie auch nicht umgehen durch externen Support, sondern das sind dann ja auch Personen, die davon viel Ahnung haben und die treffen dann wieder auf eine völlig vorbereitete Organisation. Mhm. Und dann gibt's den Clash eben nach draußen. Und ehrlich gesagt, wir brauchen mehr von dieser Auseinandersetzung mit dieser veränderten Arbeitswelt nach innen.
Ja, das finde ich ganz spannend. Wir haben uns ja so aufgestellt, dass wir als Software-Dienstleister keine Agile-Coaches rumschicken oder Product-Owner wirklich stellen dauerhaft oder solche Dinge, ne? Sondern also wir haben auch verschiedene Sachen probiert, weil wir gemerkt haben, eigentlich brauchen wir diese Strukturen in den Unternehmen, damit wir unsere eigentliche Dienstleistung, unser Produkt besser verkaufen können. Praktisch bewährt hat sich das nicht wirklich, weil du immer nur irgendwie so Fremdkörper in die Unternehmen reinsetzt, wenn du das tust, ne? Wirklich funktionieren, wenn man auf die Ergebnisse schaut und auch auf die Zufriedenheit der Kunden, tut eigentlich der schmerzhafteste Weg, genau der, den du gerade beschrieben hast. Nämlich, wenn wir uns herstellen und sagen, okay, wir sind jetzt mal die Software-Truppe, das Software-Team, was das machen kann. Wir haben gewisse Anforderungen, wie das funktionieren sollte. Und dafür müsst ihr ein bisschen mitspielen und jetzt fangen wir an, euch zu nerven und euch auch zu treiben und zu piesacken und auch Dinge einzufordern und sowas. Das Knirschen, man hat dann Wachstumsschmerzen, Projektschmerzen durchaus. Aber ich habe jetzt gerade reflektiert, wenn du so erzählt hast. Normalerweise werden die tatsächlich auch positiv wahrgenommen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dann ständig den Haussegen schief hat, sondern eher so, boah, jetzt wieder so eine Sache, ne? Wieder schwierig, aber müssen wir jetzt irgendwie durch, weil wir wollen ja und wir sind ja committed. Ich habe das trotzdem immer noch so ein bisschen als Problem wahrgenommen oder ne, nehmen das noch so wahr, weil es halt irgendwie auch unbequem ist für uns. Wir würden ja einfach nur gerne die Projekte liefern, weißt du? So wie du es jetzt betrachtest, bin ich vielleicht einen Schritt weiter gekommen auf dem Weg dahin, das so als Notwendigkeit wahrzunehmen, dann auch für die Kundenorganisation. Zumindest für die, die so am Anfang dieser Reise stehen. Ne? Wir haben natürlich auch ganz andere Kunden, die sagen, ja komm hier, wir brauchen jetzt das nächste Ding da dran und das machen wir wieder beim letzten Mal und
ne? Ja, aber die haben Erfahrungswissen.
Und da läuft halt auch smooth, ne? Da hast du keine langen Diskussionen mehr mit elendig großen Pflichtenheften und detaillierten Schätzungen, so auf Feature-Ebene runter und so weiter, ne?
Aber ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig wertvoll, wenn man merkt, man ist in der eigenen Organisation noch nicht so reif und hat dann einen solchen externen Partner, der, wenn du jetzt sagst, piesacken und anstrengend sein. Das hat ja noch nichts damit zu tun, dass das nicht auf Augenhöhe passiert, in einem respektvollen Ton und so weiter, sondern ihr klärt eigentlich immer euren Auftrag, weil ich schon der Meinung bin, wir Unternehmen vergeben oft unklare Aufträge. Und wenn man dann eben hinterher gefrustet ist und sagt, nee, da kam mir gar nicht raus, was ich wollte, dann ist es doch viel schlauer, in diesem Wachstumsschmerz des Projekts immer mal wieder kurz zu sagen, das ist aber schon noch der Auftrag, ja? Weil wenn das der Auftrag ist, wisst ihr, dann müssen wir eine gewisse Zusammenarbeit finden. Und jetzt mal ein bisschen abstrakter oder philosophischer, wenn alles da draußen komplexer wird, dann verstehe ich schon, dass wir gerne einfache Softwareprojekte machen wollen. Ist nur leider nicht realistisch. Und dann gehe ich doch lieber gut miteinander untergehakt durch diese Art von Projekten und durch diese Auftragsklärung, das gute digitale Design und dann irgendwann in die einfache Umsetzung. Mhm. Als mich nur auf die Kunden zu konzentrieren, die diesen Weg schon geschafft haben. Weil, also, da könnt ihr echt noch viel Entwicklungshilfe leisten.
Ja, das ist nicht unbedingt das, was wir so primär auf unserer Mission List stehen haben. Aber irgendwie fällt es immer damit ab. Und es macht ja auch tatsächlich Spaß, ne? Ist jetzt auch nicht so, dass ich mich darüber beklagen möchte. Der Podcast hilft mir ja auch so ein bisschen dabei, diese Dinge besser zu ergründen, so aus der unternehmerischen Sicht und hoffentlich auch bessere Angebote schnüren zu können. Auch die Frage nach dem Wert ist das ja immer wieder, ne? Dass, wenn ich da jetzt stehe und sage, ja mein Gott, dann habt ihr jetzt halt, ne, wenn wir das gemacht haben, dann fangt ihr an, wieder Anschluss zu kriegen und ihr macht schon viele Dinge dann besser als die Konkurrenten, die das schon vor 5 Jahren gemacht haben. Dann ist es doch super. Und das muss auch gar nicht so groß sein, weil wir haben dann erstmal eine schöne, ausbaufähige, schlanke Plattform, mit der wir dann einfach über den Lebenszyklus, der ja so 10 bis 20 Jahre dauern wird bei dieser Software, mit dem wir dann weitermachen. Lasst uns doch erstmal anfangen. Dann aber genau diese Wertfrage halt aufkommt. Ja, aber was ist es denn wert, wenn es nicht irgendwie größer ist als das, was der Kunde schon hat? Und dann sind wir auf einmal wieder bei dieser Frage nach den eingesparten FTEs, ne? Oder nach dem, wie viel Prozent wird denn mehr verkauft? Und dann kann ich natürlich irgendwelche Excel-Sheets basteln und mir so Startup-mäßig Businesspläne ausdenken. Aber das ist natürlich alles totaler Bullshit, weil wir wissen ja noch nicht, was wir in 4 bis 6 Monaten tatsächlich an Software geliefert haben, weil wir haben ja noch 3-mal die Stelle, wo wir dann so erste Entwürfe haben, die wir nochmal mit Fachabteilung oder im Idealfall mit Kunden besprechen. Und dann werden wir es dann noch weiter anpassen.
Ich finde das ganz erstaunlich, dass du sagst, dass du das machen musst, weil das ist doch die zentrale Beistellungspflicht. Ich muss doch, wenn ich beauftrage, sagen können, was für einen Auftrag ich vergebe. Wenn ich also sage, ich möchte gerne, dass unser Prozess so gestreamlined ist, dass wir 2 Kollegen shiften können auf andere Aufgaben, dann habe ich mir das ja selbst schon sehr gut überlegt. Ich finde es erstaunlich, dass diese Frage zu delegieren. Meiner Meinung nach kann man das nicht, weil das ist die interne Verantwortung zu klären, ja. Wozu möchte ich dieses Projekt überhaupt eingehen.
Jetzt bin ich so ein bisschen ins Jammern gekommen. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man in so eine Art von Gespräch kommt. Das, was du gerade beschreibst, wäre ja, da ruft jemand bei uns an und sagt, wir haben hier was ausgerechnet, wir brauchen eine Software, könnt ihr das? Dann ist alles Töfte, ne? Dann kommen wir auch rein und dann fällt es mir unglaublich leicht, nach dem ersten Workshop ein Angebot zu schreiben, wo wir direkt in der Präambel schreiben können, ne? Ziele sind erstens, zweitens, drittens und wir messen das und das und alles klar. Aber der andere Fall ist ja, dass wir auch so ein bisschen kaltakquise-mäßig reinkommen, ne? Dass wir sagen, hey, ihr solltet mal, weil eure Konkurrenz ist ja schon 2 Schritte weiter. Und dann bin ich mehr so im Verkaufsmodus und dann kommt er bald schon auch wieder zurück. Das ist eigentlich so die Situation, die mich da gerade so ein bisschen umtreibt. Es ist ja nicht so, dass ich irgendeinen Teil Quatsch verkaufen möchte, von dem ich insgeheim in Wirklichkeit weiß, dass das nicht wert ist. Sondern ich bin ja schon davon überzeugt. Ich sehe diese ganzen Vorteile und ich glaube auch, dass es sich in so einer langfristigen Strategie, du hast eben gesagt, Nebelkerze, ja gut, okay, stimmt einerseits, aber andererseits sollte es doch meine Strategie sein, dass mein Produkt besonders einfach ist, dass ich besonders gut mit den Kunden kommuniziere, dass das alles, was außenrum ist, irgendwie auf meine Marke mit einzahlt, dass meine Leute glücklich sind und gute Arbeit tun können. Das ist jetzt alles kein esoterischer Quatsch, sondern es geht ja darum, dass ich am Ende mehr von meinem Kram verkaufe und zwar nachhaltig, dauerhaft. Aber da irgendwie so diese Eurozeichen dran zu kriegen, als Externer fällt es dir natürlich besonders schwer, auch so in der Zusammenarbeit. Es bleibt immer eine große Unbekannte, auch wenn man da reingestartet ist. Wie weit geht man jetzt noch und wie weit treibt man das Risiko dann ja auch? Weil man ist stark im Invest drin und redet dann über viele, viele Monate, bis man überhaupt spürt vom Markt, was da zurückkommt und erste Abschätzung tatsächlich
macht. Ich wollte gerade sagen, also was natürlich nicht zu unterschätzen ist, du bist natürlich enorm beschäftigt damit. Aber wie viel Wert schöpfst du für dich dann eigentlich selber in diesem Moment der Analyse? Denn für mich ist schon auch immer eine Fragestellung, natürlich werde ich als Unternehmen viel schlauer, wenn ich mich auch mit einem Dienstleister auseinandersetze. Er hilft mir selbst beim strukturierten Denken. Und gleichzeitig ist aber, wenn du sozusagen das wie sauer Bier verkaufen musst, dann ist ja gerade gar nicht unbedingt dieses Window of Opportunity da, dass derjenige sagt, Mensch, das liegt völlig auf der Hand, das muss ich jetzt angehen. Und dann denke ich, ist schon auch so aus ehemaliger Dienstleistungssicht, wenn es eben den Kunden betrifft, ist es nochmal leichter, als wenn es einen internen Kunden betrifft. Weil man da natürlich nochmal viel mehr dieses Thema hat, so, ja, das machen wir später mal. Aber wenn der Kunde 10 Minuten, also das ist natürlich ein bisschen eine herausfordernde Situation, wenn man sagt, er verbringt 10 Minuten weniger auf deiner Homepage, weil er seine Lösung sofort findet in deinem Tool. Dann würde zum Beispiel der Brandmensch sagen, ja, aber 10 Minuten, also 10 Minuten, da wird er ja gar nicht bespielt von uns. Ja, aber wenn man dann wieder zurückgeht zu diesem richtig ehrlichen, was bringt's denn demjenigen, der es nutzt, der hat 10 Minuten gespart, der wird sich freuen. Und das kann ich wieder im Marketing, in der Vertriebskommunikation so ausschlachten, weil wer... Zum Beispiel in unserem Falle hatten wir das dann auch so gemacht, wir haben das gemessen. Wir haben die alte Welt, die neue Welt gegenübergestellt. Erstmal nur unsere eigenen Tools und gezeigt, was in der alten Welt der Prozess geklickert war und was es in der neuen ist. Und die Kunden sind innerhalb von 0,nix gewechselt auf das neue Tool, weil sie schlichtweg gesagt haben, das ist ja abgefahren. Dann will ich das auch. Also was haben wir in der Software immer? Adoption. Wie bringen wir denn Leute auf neue Softwarelösungen? Und das wirklich erlebbar zu machen, bin ich wieder bei meiner Experience, dann bist du wieder an der Stelle, wo die Leute sagen, ist ja abgefahren. Und das einer Geschäftsführung zu zeigen, nicht am laufenden Projekt, sondern an etwas, und du hast vorhin das Wort gesagt, das ich nicht so gerne mag, MVP.
Ich weiß, das war Absicht.
Ja, ich habe in einem Projekt gelernt, dass es eigentlich ein total schreckliches Wort ist, weil welchem Geschäftsführung kannst du was erklären, was minimal ist, irgendwie wertvoll, aber halt ein Produkt. Ich meine das mit dem Minimal, das ist schon echt ein schlechter Ausschlag. Und ich habe in einem anderen Kontext, ich weiß nicht, wo das herkommt, irgendwo Silicon Valley, simple, lovable, complete. Also etwas, das einfach ist, das aber sozusagen Begeisterung und eine gewisse, oh, ich lieb's, auslöst und komplett. Ist genau das Gleiche. Also auch das MVP soll ja beweisen, das ist schon ein richtiger Anwendungsfall. Aber eigentlich ist es, weil ja die meisten Entscheider noch gar nicht agil arbeiten, denken, Wörter benutzen, benutzen wir also eigentlich Wörter, die einstößig sind. Weil wer will schon eine minimale Lösung?
Ja. Und das Witzige ist, trotzdem hat es uns schon weitergeholfen. Also ich habe das auch hektisch mitnotiert, als du mir die Dinge die ersten Male so am Telefon erzählt hast. Ne? Danke für den Impuls. Das Putzige ist aber, dass es trotzdem schon, weil man eigentlich das Richtige tut damit, dass es uns schon weiterbringt, auch in diesen Prozessen. Ne? Also wenn ich dann so in diesem Verkaufsprozess, bleiben wir mal dabei, an der Stelle bin, wo jemand im Großen und Ganzen das Gefühl hat, das könnte was sein, das fühlt sich schon richtig an, aber mir fehlt hier irgendwie noch die klare Vorstellung, ob Kosten-Nutzen passt. Und das ganze Ding ist einfach zu groß. Und jetzt sagt der Niemann oder seine Leute irgendwie in diesem Vertriebsprozess, ja, pass mal auf, wir wollen ja auch in kleinen Schritten gehen, ne? Wir wollen das ja auch verproben. Wir wollen ja auch gucken, ob das überhaupt der richtige Ansatz ist. Und jetzt lass uns doch mal ein MVP machen. Was ist denn das? Mhm. Meistens übersetze ich es gar nicht als Minimum Viable Product, sondern dann sagen wir, ja, wir machen halt mal eine ganz einfache Sache, ne? Die wir das und das und tun. Und vor allen Dingen, was wird sie noch nicht tun? Ne? Das ist ja wieder so ein Dienstleisterding, so ein bisschen abzugrenzen, was man alles nicht bekommt. Mhm. So, und damit müssen wir dann halt mal schauen bei deinen Usern oder mit ein oder zwei vertrauenswürdigen Lieblingskunden, die du hast. Dann ist das schon ein Konzept, eine Idee, die sehr gut verfängt, mit der es dann oft auch weitergeht. Mhm. Also schon durchaus auch eine Erfolgsstory, so für uns. Aber dieser Begriff tatsächlich, wir haben den immer so ein bisschen verschämt benutzt und manchmal sagst du dann noch Prototyp und Proof of Concept, wobei das ja eigentlich auch wieder andere Dinge sind, ne, genau. Aber meine persönliche Lebenserfahrung ist dann auch diese ganze Wortklauberei und diese Definitionsfragen. Am Ende des Tages ist das auch wieder Bumpe. Wir bauen ja was Kleines und das soll das und das zeigen. So.
Ich finde dann oft die Herausforderung, das Große nicht aus dem Blick zu verlieren.
Total.
Weil auch das kleine Projekt ja schon über das, was wir gerade gesprochen haben, durchaus in den Arbeitsweisen, im Rollenverständnis, in der Aufgabenstellung eine Herausforderung sein kann. Und wenn man dann schon merkt, boah, das ist aber wie so ein Steinchen im Schuh, es ist irgendwie total schmerzhaft und lästig, ach nee, komm, ich glaube, wir brauchen das Projekt doch nicht, dann verschenkt man sich wieder eigentlich diesen transformativen Ansatz.
Mhm. Das ist immer in diesen großen Kontext auch eingebettet haben und immer die Roadmap vor Augen haben. Und in jedem Meeting, ne? Also zu jedem Gespräch, was du dazu führst, die erste Folie, die du auflegen musst, ist der große Gesamtplan. Und wir sind jetzt an dieser Stelle, ne, da vorne ganz am Anfang noch. Und die drei großen Ziele, die ausgegeben sind, die müssen auch nochmal auf der Folie draufstehen, damit du dich dann in diesem Kontext über die kleinen Sachen unterhalten kannst, ne?
Ja, dass dann nicht das Gefühl entstehen zu lassen, dass man sich ja beschränkt, sondern dass man eigentlich den wertvollen ersten Schritt macht. Also Glas halb voll, Glas halb leer. Und dieses, deswegen, ich komme immer wieder darauf zurück, dass wenn man dann in den Entscheidungsgremien Kompetenz dazu hat, eine gewisse Gelassenheit, auch eine gewisse Zuversicht zu wissen, es ist komplex, wir können es nur schrittweise angehen, wir werden zu Irritationen führen in unseren Arbeitsweisen intern. Und ja, das wollen wir alles. Und dieser Moment des, ja, wir wollen wirklich, das braucht man eben. Insbesondere, wenn man noch nicht so viel Erfahrung damit hat oder wenn es große, komplexe Vorhaben sind, wenn man da eine gewisse Routine hat, dann braucht es ja schon wieder mehr, um einen irgendwie zu schocken. Aber am Anfang sind es wirklich schon diese Erstprojekte, die einem heiden Respekt einjagen. Man kennt die Vokabeln nicht, man braucht neue Partner, man hat so viele Unsicherheiten und die gesamte Unternehmenswelt ist vielleicht gerade unter einer großen Unsicherheit. Woher nimmt man da dann noch so einen sicheren Raum, sich in so ein Experiment zu begeben? Und deswegen plädiere ich ganz eindeutig dafür, wir brauchen mehr Know-how bei den Entscheidern, was diese digitale Projektwelt von der physischen Produktwelt unterscheidet.
Hm. Das ist ein Aufruf an unsere Zielgruppe hier für den Podcast, die Entscheider. Selber Kompetenz aufbauen, hier Strukturen schaffen, Gelassenheit, Zuversicht, finde ich auch gut. Matcht auch zu den erfolgreicheren Projekten. Jetzt, wo du das so gesagt hast, ich gehe im Kopf immer so kurz durch, ne? Du hast ja so Projekte, Kunden, da läuft so und andere, da läuft so und manche fühlen sich irgendwie erfolgreicher, leichtgängiger an als andere. Und tatsächlich sind es die, die schon durchaus mit so einem leichten Grinsen auf dem Gesicht dann sagen, ja, das wird anstrengend. Wo du am meisten bewegst und wo auch die Leute im Unternehmen am meisten Spaß haben und am besten mitmachen auch da drin. Und eher die, die sehr stark nach Sicherheit suchen und ja dann eben auch solche Dinge tun wie sehr stark Pläne, Abschätzungen, Garantien einfordern bei uns. Womit sie sich keinen Gefallen tun, ne? Kleiner Einschub, weil wir können natürlich garantieren, ein bestimmtes Ding Software fertig zu machen nach irgendeiner Spezifikation, von der wir alle wissen, dass sie wie Kaugummi ausgelegt werden kann. Aber am Ende des Tages tut's nicht das Richtige. Ist keinem mitgeholfen. Genau, dass man mit denen am Ende eigentlich einen längeren Weg hat, bis es dann erfolgreich wird.
Ja, die Sehnsucht nach Sicherheit, die man dann da hat und die man so sich so ein bisschen vorgaukeln möchte. Und da dann aber auch, ich mag das sehr, wenn ich da mit der Nase auch drauf gestoßen werde und man sagt, Noah, du versuchst jetzt gerade eine irgendwie Planung und Struktur in etwas zu bringen, was durchaus noch chaotisch ist. Und wir können froh sein, wenn wir es von dem chaotischen Zustand in einen komplexen Zustand überführt kriegen und dann uns schrittweise nähern. Wäre es einfach nur kompliziert, dann wüssten alle Leute schon, wo sie hingreifen müssen. Und diese, ich weiß, das ist dann auch vom Vokabular immer ein bisschen spitzfindig, aber es hat schon großen Unterschied in den Arbeitsweisen und auch in dem, wie macht man Projekte erfolgreich. Also muss man erstmal sich einen klaren Gedanken gemacht haben, welchen Auftrag vergebe ich eigentlich, weil dann findet man hinterher auch das, was der Wert ist und der Nutzen ist. Und dann hat man wieder ein bisschen Kredit aufgebaut fürs nächste Projektvorhaben, das dann vielleicht größer ist, noch komplexer, man sich zutraut, das auch noch in unterschiedlichen Sprachen zu machen und, und. Aber man muss anfangen, weil man schafft den Marathon nicht aufs erste Mal, sondern man muss erstmal ein paar Spaziergänge und Wanderungen einschieben und dann irgendwann mit dem Joggen anfangen.
Und die Erwartungshaltung, dass dir jemand von extern, der dir was verkaufen will, sagt, was das für ein Value hat hinterher, wie das Ergebnis wirksam in deinem Jahresabschluss in 2 Jahren sich auszahlen wird, die würdest du so nicht unterstützen. Das muss man selber als Unternehmen herausfinden.
Ja, es gibt natürlich verschiedene Taktiken zu verhandeln, ne? Also um herauszufinden, wie versiert ist auch das Gegenüber, denkt es unternehmerisch, denkt es nur technologisch. Das ist ein bisschen die Frage, mit welcher Motivation mache ich das. Aber würde ich auf dich zukommen, wirklich mit der ernsthaften Bitte, das für mich mal zu ermitteln, was das denn bringt, wenn du mir jetzt hilfst? Und es ist nicht, weil du mich vielleicht gerade kalt akquirierst und ich denke, ja, dann schicke ich den mal los, dann soll er sich mal beschäftigen, vielleicht kriege ich einen interessanten Einblick. Sondern wenn ich das wirklich ernst meine, dann würde ich sehr schätzen, wenn du zu mir sagst, Noah, weißt du, was dir helfen würde? Geh mal auf ein Netzwerk-Event, tausch dich mal mit ein paar anderen Geschäftsführern aus, die durch diesen Weg schon durch sind. Wir werden so nicht zum Ziel kommen. Du wirst dieses Projekt mit egal welchem Dienstleister nicht ins Ziel bringen. Dann finde ich solche Klarheit deutlich besser, als sich in ein total schmerzhaftes Projekt zu begeben, wo hinterher alle genervt sind, ihr noch die Frage habt, boah, wie bringe ich meine Mitarbeitenden da auch durch? Wie halte ich die motiviert in so einem Projekt? Ich finde, da haben wir gegenseitig einen Verantwortungsaspekt, den man auch durchaus ziehen kann. Und eigentlich hilfst du demjenigen dann mehr. Also diese Frage nach dem, will der andere wirklich, löst eine ganze Menge Probleme.
Das ist ein schönes Schlusswort schon fast. Deine Empfehlung hast du schon rausgehauen für Umgang mit dieser Art von Projekten für GFs. Genau, diese Frage nach dem, wollen wir alle wirklich und wie schaffen wir das partnerschaftlich untergehakt? Auch ein sehr schönes Bild. Muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Wird auch schnell einem vorgeworfen, dass es überromantisiert wird. Ne? Ihr als Dienstleister, ihr wollt immer Partner sein und so. Ja, wollen wir wirklich. Kann ich an dieser Stelle auch nur unterschreiben, genau wie du es eben herausgearbeitet hast. Weil ansonsten macht es auf Dauer einfach keinen Spaß und ist auch nicht erfolgreich. Man muss zusammen an einem Strang ziehen und es ist ja auch etwas, was, ja, also man kommt ja nicht, um den Müll rauszutragen, ne, sondern normalerweise arbeitet man dann viele Jahre zusammen. Und wenn man dann nicht eine Ebene gefunden hat, auf der man tatsächlich auf Augenhöhe ist und sich aufeinander verlassen kann und offen und ehrlich miteinander umgeht, dann funktioniert es halt auch nicht. Ne? Nora, vielen, vielen herzlichen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht hier heute mit dir. Ich hoffe, dass wir uns gleich im Nachgang noch ein bisschen weiter unterhalten. Vielleicht bis auf dem nächsten Netzwerk-Event mal. Ne?
Genau, herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.